Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir machen weiter mit der Betrachtung des ersten Chronikbuches. Hier geht es im weiteren Verlauf schwerpunktmäßig um die Geschichten von David als König Israels. Nach seinem Herrschaftsantritt bringt er die Bundeslade, das Zeichen der Anwesenheit Gottes bei seinem Volk, in die neue Hauptstadt Jerusalem. Aber damit ist David noch nicht fertig mit seinem Plan, Gott den Platz einzuräumen, der ihm zukommt. Man könnte es auch so ausdrücken: David macht von sich reden dadurch, dass er als König Dinge in Angriff nimmt, die lange vernachlässigt wurden. Das hat seinen Grund in seinem Verhältnis zu Gott. Das wird nun im 16. und 17. Kapitel weiter konkret ausgeführt im ersten Buch der Chronik. Das war schon ein besonderes Ereignis damals in Jerusalem. Viele haben es miterlebt und noch lange erzählte man wohl davon. Gottes Zeichen der Anwesenheit bei seinem Volk geht mit dem neuen König. So muss das auf die Zeitzeugen gewirkt haben. Nachdem die Bundeslade an ihrem neuen Standort angekommen ist, wendet sich David in einem Danklied an Gott. In Vers 8 heißt es: Danket dem Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund unter den Völkern sein Tun. Gott hat in der Vergangenheit gehandelt und handelt auch heute noch. Noch ist er nicht mit dieser Welt fertig, und ich denke, dass man sein Handeln in den Ereignissen in dieser Welt erkennen kann. Ein Grund mehr, ihm dafür Loblieder zu singen. Singt und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern. 1. Chronik 16, Vers 9. Das Singen ist eine wichtige Methode, mit der man Gott loben kann. Auch wer selber nicht singen kann, kann doch für den Herrn fröhliche Geräusche machen. Selbst solche Menschen, die sonst erst gar nicht in der Öffentlichkeit zu singen versuchen. Ein solcher Mensch wird vielleicht, wenn er dann allein in einem Auto oder in der Badewanne sitzt, wirklich loslegen und singen. Auch wenn es sich für uns selbst nicht so toll anhört, gefällt es Gott, wenn wir ihn loben. Zum Lob Gottes gehört auch die Aufforderung an andere, es zu tun, so ist an Vers 10 zu erkennen. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Angesicht alle Zeit. 1. Chronik 16, Vers 10 bis 11. In Jakobus 4, Vers 8 lesen wir eine ähnliche Aufforderung. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Alles, was wir für die Erlösung tun müssen, ist zu Christus zu kommen, um ihn als unseren Erlöser anzunehmen. Gott hat versprochen, dass wir gerettet werden. Dies ist jedoch keine Garantie für eine Gemeinschaft mit Gott. Wir müssen immer wieder nach dem Herrn und nach seiner Macht fragen, sowie immer wieder sein Angesicht suchen. Wie ist das bei Ihnen? Suchen Sie immer wieder sein Angesicht? Woran denken Sie als erstes, wenn Sie am Morgen aufwachen? Wenn Sie abends ins Bett gehen, was ist das Letzte, an das Sie denken? Denken Sie überhaupt an Gott im Laufe des Tages? Oder lassen Sie Gott hinter sich, wenn Sie zur Arbeit oder zur Schule gehen oder Ihrer Freizeit gestalten? Gegen all diese Gelegenheiten, Gott zu verpassen, richtet sich Vers 12. Gedenket seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Was gibt es nicht alles für Wunder Gottes? Wir waren auf Hawaii und an einem Abend haben wir einen herrlichen Sonnenuntergang gesehen. Ich wollte darauf aufmerksam machen und rief deshalb: Meine Güte, seht euch an, was Gott gemacht hat. Gott tut großartige Dinge. Er hat genug Licht, eine riesige Sonne, viel Himmel und gewaltige Berge. Er lässt die Sonne untergehen und gibt noch etwas Farbe hinzu, nur damit wir unsere Freude daran haben können. David weist auf Gottes wunderbare Schöpfung hin. Und nicht nur auf sie. Er macht uns auf Gottes Taten aufmerksam. Und das geschieht auch in den Versen 13 und 14. Ihr, das Geschlecht Israels, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Zu dieser Zeit hat Gott in aller Welt gerichtet. Ich denke, dass er heute auch noch richtet. Seine Hände sind mit den Angelegenheiten der Menschen befasst. Ich weiß aber auch, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Ich weiß, dass Gott ihm ein bestimmtes Maß an Handlungsspielraum gegeben hat und vermute, dass er in der Zeit der großen Trübsal losgelassen wird. Das bedeutet aber nicht, dass Gott keine Kontrolle mehr hat. Letztendlich wird Gott dem Satan und seinen Taten ein Ende bereiten, denn er ist, wie wir hier sehen, ein Gott des Gerichts. Vers 15. Gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter, den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides, den er Isaak geschworen hat, den er Jakob gesetzt hat zur Satzung und Israel zum ewigen Bund. 1. Chronik 16, Vers 15 bis 17. Es gibt Menschen, die den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, herunterspielen wollen. Nun, König David hat diesen Bund nicht heruntergespielt. David sagte, lasst uns darüber reden. Auch heute sind Gottes Verheißungen wichtig. Gott schloss mit Abraham einen Bund und hat ihn nicht gebrochen. Gott versprach Abraham, er würde ihm und seinen Nachkommen das Land geben, das wir heute das Heilige Land nennen. Gott ist auch in der Hinsicht zuverlässig. Denn sie, die das Land bekommen haben, müssen dann keine Angst vor Ägyptern, Arabern oder Russen haben. Sie müssen sich vor niemandem ängstigen, weil, wie der Prophet Micha sagt, jeder Mann unter seinem eigenen Weinstock und unter seinem eigenen Feigenbaum in Frieden sitzen wird. Siehe Micha 4, Vers 4. Mit anderen Worten, die Menschen werden also eigenen Besitz haben. Das ganze Land gehört Gott, und Gott wird es ihnen zu seiner Zeit geben. Genau wie Gott mit Abraham und seinen Nachkommen ein Bündnis geschlossen hat, so hat Gott auch einen Bund mit uns geschlossen. Durch Jesus Christus hat er uns jeglichen geistlichen Segen versprochen. Offensichtlich hat David verstanden, dass Gott mit Bezug auf das Land mit ihm einen Bund geschlossen hat. So besagt der Inhalt der Verse 18 bis 22. Und sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Als sie noch gering an Zahl waren, wenige und Fremdlinge im Lande, da zogen sie von einem Volk zum andern und von einem Königreich zum andern. Er ließ niemand ihnen Schaden tun und wies Könige zurecht um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Gott hat damals die Patriarchen während ihrer vielen Wanderungen beschützt. Dies bezieht sich sicherlich auf Abraham, Isaak und Jakob, aber es lässt sich auch für uns anwenden. Wir müssen sehr vorsichtig sein, einen von Gott Gesalbten nicht mit unseren Taten oder mit unserer Zunge zu verletzen. Bevor Sie Ihren Pastor kritisieren, sollten Sie sich fragen, ob Sie Gottes Arbeit helfen oder behindern. Erneut wird dann zum Lob Gottes aufgerufen. Vers 23 bis 25 lauten, singet dem Herrn alle Lande, verkündiget täglich sein Heil, erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben und mehr zu fürchten als alle Götter. Heute ist eine Zeit, in der die ganze Schöpfung vor Schmerzen schreit und auf die Erlösung der Söhne Gottes wartet. Siehe Römer 8. Es kommt der Tag, an dem die gesamte Schöpfung befreit wird. Dann, so kann ich Ihnen versprechen, werden wir eine Musik hören, die wir nie zuvor gehört haben. Und gegenüber Gott ist alles Huldigen, das sich nicht auf ihn richtet, Unsinn. So Vers 26. Denn aller Heiden Götter sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Das Wort Götzen heißt auf Hebräisch Elil und bedeutet nichts oder null. Götzen sind nichts. Sie sind nur ein Stück Holz, ein Stein oder ein Stück Metall. Sie können Tiere, Gemüse oder Mineralien sein. Im Gegensatz dazu wird Gott der Herr als Schöpfer identifiziert. Und von ihm handeln auch die Verse 27 bis 29. Hoheit und Pracht sind vor ihm. Macht und Freude in seinem Heiligtum. Bringet da dem Herrn ihre Völker, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt vor ihn und betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Was mit heiligem Schmuck gemeint ist? Dies bedeutet nicht nur, ihn in einer wunderschönen Kirche anzubeten. Es bedeutet, ihn in all seiner Heiligkeit anzubeten, mit allem, was er ist, in seiner Person. Viele Zeitgenossen wissen nicht, was es bedeutet, den Herrn anzubeten. Während wir diesen Psalm lesen, haben sie nicht das Gefühl, einfach Amen oder ein Ehre sei Gott oder ein Preis den Herrn zu sagen. aber nicht als kleines christliches Klischee, sondern aus tiefstem Herzen. Wir sollen tief drinnen erkennen, wie wunderbar er doch ist. Weiter mit Vers 30 und 31. Es fürchte ihn alle Welt. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich, und man sage unter den Heiden, dass der Herr regiert. Ich bin mir sicher, dieser Tag wird kommen. Auch die Schöpfung wird aufgerufen, Gott zu loben. Das passiert in Vers 32 und 33. Das Meer brause und was darinnen ist, und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Die Bäume werden singen. Ich freue mich richtig auf diesen Tag. Jemand fragte mich einmal, wie meinst du, werden die Bäume singen? Nun, ich weiß es nicht. Wenn dieser Tag kommt, dann werden sie und ich es wissen. Es wird wunderbar sein und zum Lobe Gottes. Schon heute sollen wir mit dankbarem Blick auf Gott schauen, wie Vers 34 besagt. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Gott knausert nicht mit seiner Güte. In dem Wort Güte ist das ausgedrückt, was ich brauche. Auch Sie brauchen Güte. Gott hat genug davon. Warum fangen Sie Ihr Leben nicht heute mit ihm an? Er ist alles und er hat alles, was Sie brauchen. Ich kann Sie nur dazu einladen, mit einzusteigen in ein Gebet, etwa wie das, was in den folgenden Versen berichtet wird. Und sprecht, hilf uns Gott, unser Heiland, und sammle uns und errette uns von den Heiden, dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. 1. Chronik 16, Vers 35 und 36. Damit endet das Gebet und es folgt ein erzählender Abschnitt in den Versen 37 bis 40. Und David ließ dort vor der Lade des Bundes des Herrn den Asaf und seine Brüder, damit sie Dienst täten vor der Lade alle Zeit, wie es jeder Tag erforderte. Dazu Obed-Edom und seine Brüder, 68 Mann. Und Obed-Edom, den Sohn Jeduthuns, und Hosa als Torhüter. Und den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester, bestellte er bei der Wohnung des Herrn auf der Höhe bei Gibeon, dass sie dem Herrn täglich Brandopfer darbrächten auf dem Brandopferaltar, am Morgen und am Abend, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, das er Israel geboten hat. 1. Chronik 16, Vers 37 bis 40. Sie haben den Weg zu Gott offen gehalten. Offensichtlich waren während der Regierungszeit Sauls die Opfergaben und Gottesdienste nicht weiter durchgeführt worden. Nun organisiert David dies neu. Die Bundeslade befindet sich jetzt in Jerusalem. David wählt die Menschen aus, die fortwährend bei der Bundeslade dienen sollen. Es ist interessant, dass wir hier nicht erfahren, wer sein Stellvertreter, sein Finanzminister oder sein Vertreter bei den Vereinten Nationen war. Wir erfahren stattdessen, wer für die Bundeslade zuständig war, wer Gott diente und wer für die geistlichen Angelegenheiten in seinem Königreich zuständig war. Und da gab es auch Leute darunter, die eine ungewöhnliche Aufgabe hatten, wie in Vers 41 zu erfahren ist. Und mit ihnen Heman und Jedutun und die anderen Erwählten, die namentlich bestimmt waren, um dem Herrn zu danken, dass seine Güte ewiglich währt. Aus diesem Grund sollen auch wir Gott danken, denn seine Güte währt ewiglich. Es geht weiter mit Vers 42 und 43. Und mit Trompeten und hellklingenden Zimbeln und mit Saitenspiel zur Ehre Gottes. Die Söhne Jeduthuns aber machte er zu Torhütern. Und alles Volk zog hin, ein jeder in sein Haus, und David kehrte auch heim, sein Haus zu segnen. In Kapitel 17 setzt sich der Bericht der Chronik fort, und zwar geht es um das Thema David und der Tempel. Davids Wunsch, Gott ein Haus zu bauen, hat den Herrn so erfreut, dass er dieses ganze Ereignis noch einmal wiederholt. Im zweiten Buch Samuel Kapitel 7 ist ja bereits darüber berichtet worden. Hier in Kapitel 17 Vers 1 klingt es dann so. Es begab sich, als David in seinem Hause wohnte, sprach er zu dem Propheten Nathan, »Siehe, ich wohne in einem Zedernhause, und die Lade des Bundes des Herrn ist unter Zeltdecken.« Wahrscheinlich, so steht zu vermuten, hatte es in der vorherigen Nacht geregnet. Während David die Regentropfen hörte, die auf sein Palastdach fielen, dachte er an die Bundeslade Gottes, die dort draußen in einem Zelt stand. Nun sagt David zu Nathan, »Ich möchte Gott ein Haus bauen.« Weiter mit Vers 2. Nathan sprach zu David, »Alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn Gott ist mit dir.« Nathan sagte, was seiner Meinung nach richtig sei. Nathan ist mir immer sehr sympathisch, aber hier liegt ein Fall vor, in dem ein Prophet Gottes falsch lag. Gott wird ihn richtigstellen müssen. Und das passiert in den Versen 3 bis 5. Aber in derselben Nacht kam das Wort Gottes zu Nathan. Geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung, denn ich habe in keinem Hause gewohnt von dem Tage an, als ich Israel herausführte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung. 1. Chronik 17, Vers 3 bis 5. Gott identifiziert sich immer mit seinem Volk. Aus diesem Grund hat er das Menschsein in Jesus Christus auf sich genommen. Damals im Alten Testament ist er seinem Volk in einem Zelt begegnet, weil die Menschen zu jener Zeit in Zelten lebten. In Vers 6 heißt es, »Habe ich jemals, solange ich mit ganz Israel umherzog, zu einem der Richter in Israel, denen ich gebot, zu weiden mein Volk, ein Wort gesagt und gesprochen, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus?« 1. Chronik 17, Vers 6. Als nun das Volk Israel in das verheißene Land einzog und feste Häuser baute, haben sie keinen festen Tempel errichtet. Gott sagt, dass er ihnen deshalb nicht den Vorwurf gemacht hat, warum habt ihr mir nicht ein Zedernhaus gebaut? Dieser Wunsch nach einem festen Haus liegt nun aber David auf dem Herzen. In Vers 7 und 8 erfahren wir Gottes Sicht dazu. »So sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, dass du ein Fürst über mein Volk Israel sein solltest. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe deine Feinde ausgerottet vor dir und dir einen Namen gemacht, wie die Großen auf Erden Namen haben.« Gott hat Nathan beauftragt, David eine Botschaft zu bringen. Letztendlich sagte Gott zu David, »Ich möchte, dass du niemals deine einfache Herkunft vergisst. Ich habe dich hochgebracht, einen kleinen Schäferjungen, und ich habe dich zum König über mein Volk gemacht.« Gott hat David groß gemacht, wie die anderen großen Männer dieser Welt. David ist wohl einer der mächtigen Männer der Geschichte. Vers 9. »Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohnen soll. Und es soll sich nicht mehr ängstigen, und die Gewalttätigen sollen es nicht mehr bedrängen wie vormals und zu den Zeiten, als ich Richter über mein Volk Israel verordnete.« 1. Chronik 17, Vers 9. Gott sagt, der Tag wird kommen, wenn er das Volk Israel in das Land bringen wird. Dann werden sie Frieden haben. An diesem Tag werden sie sich an den Gott Israels wenden. Heute sind sie noch weit davon entfernt. Heute gibt es in Israel große Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die Frage, ob sie den orthodoxen Lehren folgen sollen oder nicht. Es geht weiter mit Vers 10. »Und ich will alle deine Feinde demütigen und verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will.« Ist dies nicht genau unser Gott? David hatte gesagt, »Ich möchte Gott ein Haus bauen.« Gott aber sagte, »David, du schaffst das nicht. Du bist nur ein Mensch und ich kann es nicht zulassen, dass du den Tempel baust. Aber ich werde dir ein Haus bauen.« Es war Davids Herzenswunsch, Gott ein Haus zu bauen, und Gott hat ihm das hoch angerechnet. Vers 11 und 12 lauten, »Wenn aber deine Tage um sind, dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich dir einen Nachkommen, einen deiner Söhne, erwecken. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Thron bestätigen ewiglich.« Wer ist hier gemeint? Achten Sie auf den Wortlaut der Botschaft Gottes an die Jungfrau Maria. »Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, Vers 31 bis 33. Der große Bund, den Gott mit David schloss, wird durch Jesus Christus erfüllt. In Vers 13 und 14 spricht Gott: Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm wenden, wie ich sie von dem gewandt habe, der vor dir war, sondern ich will ihn einsetzen in mein Haus und in mein Königtum ewiglich, dass sein Thron beständig sei ewiglich. Gott meint dies wirklich so. Gott wird auf dieser Erde ein Königreich aufrichten. Jesus Christus wird kommen und dieses Königreich einführen. In den Versen 15 und 16 wird das Resultat der Rede Gottes erzählt. Und als Nathan nach all diesen Worten und in diesem Gesicht mit David geredet hatte, kam der König David, ließ sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Wie ich bereits erwähnt habe, wurde dieses Ereignis bereits im 2. Samuel Kapitel 7 aufgezeichnet. Hier in den Chronikbüchern wird es noch einmal erwähnt, weil es für Gott wichtig ist. Beachten Sie Davids Reaktion. Ich verstehe deine Güte, Barmherzigkeit und Gnade einfach nicht. Ich bin auch so einer, der das Gleiche sagen kann. Warum war Gott so gut zu mir? Warum war er so gut zu Ihnen? Unser Gott hat nicht zu wenig Barmherzigkeit. Kommen Sie doch zu ihm und sprechen Sie persönlich mit ihm. Durch sein Wort spricht er auch mit uns. Vers 17: Aber das war dir noch zu wenig, Gott. Und du hast über das Haus deines Knechtes auch von ferner Zukunft geredet. Du hast mich schauen lassen, wie ein Mensch ein Gesicht empfängt, und hast mich hoch erhöht, Herr Gott. Dies ist eine erstaunliche Aussage. Sie haben nach dem einen Ausschau gehalten, der kommen sollte. Er sollte von einer Frau geboren werden. Er sollte von Abraham abstammen. Er sollte aus dem Stamm Juda kommen. Nun wird uns berichtet, dass er von Davids Nachkommen abstammen wird. David ist sehr ergriffen von der Tatsache, dass der Messias aus seiner Abstammungslinie kommen wird. Und vor Überwältigung fragt er in Vers 18: Was kann David noch mehr zu dir sagen, da du deinen Knecht so herrlich machst? Du kennst deinen Knecht. Haben Sie jemals Gott Ihr Herz so sehr ausgeschüttet, dass Sie zum Schluss nicht mehr wussten, was Sie noch sagen sollen? Genauso fühlt sich David hier. Er hat Gott sein Herz ausgeschüttet und fühlt sich leer. Nun sitzt er einfach nur noch vor Gott und bekennt, Vers 19: Herr, um deines Knechtes willen hast du nach deinem Herzen all diese großen Dinge getan, dass du kundtätest alle Herrlichkeit. Hat Gott all dies für David getan, weil er ein netter Junge war? Nein, nicht immer war er ein netter Kerl gewesen. Genauso wenig hat Gott uns errettet, weil wir so nette Leute sind. Er hat uns aus seiner unendlichen Gnade herausgerettet. Er tut so viele besondere Dinge für uns, und das nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er gut ist. David ist überwältigt von dem, was Gott ihm gesagt hat. Es ist kein Wunder, dass er so schöne Psalmen singen konnte, mit solchen aussagekräftigen Zeilen wie in Vers 20: Herr, keiner ist dir gleich, und es ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Welch ein Vorrecht ist es, solch einen Gott zu haben. Es geht weiter mit den Versen 21 und 22. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen, sich selbst einen Namen zu machen durch große und schreckliche Dinge und Völker auszutreiben vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst hast? Du hast dir dein Volk Israel zum Volk gemacht für ewig, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. David blickt zurück und staunt über die Gnade Gottes gegenüber dem Volk Israel. Weiter mit den Versen 23 bis 24. Nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, werde wahr in Ewigkeit, und tu, wie du geredet hast. Und dein Name werde wahr und groß ewiglich, dass man sage, der Herr Zebaoth, der Gott Israels, ist Gott in Israel, und das Haus deines Knechtes David sei beständig vor dir. David hat geglaubt und vertraute auf das, was Gott versprochen hatte. In Vers 25 bis 27 lautet das Gebet Davids folgendermaßen: Denn du, mein Gott, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dass er vor dir betet. Nun, Herr, du bist Gott und hast deinem Knecht dies Gute zugesagt. So fange nun an, zu segnen das Haus deines Knechtes, dass es ewiglich vor dir sei. Denn was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. 1. Chronik 17, Vers 25 bis 27. Wir haben es im 16. und 17. Kapitel des ersten Buchs der Chronik zu tun mit der Geschichte von König David. In seinem Umgang mit Bundeslade und Tempelbau zeigt sich, dass er bereit war, nach Gottes Willen zu fragen. So sollen seine Ziele zu unseren Zielen werden. Wo das geschieht, erleben Menschen Gottes Segen. Diese Tatsache wird uns auch noch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel stehen die Kriege Davids in den Kapiteln 18 und 19 aus dem ersten Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.